In chimp society, there are two kinds of leader. There's what we call the alpha male, the one who dominates all the others, the one who gets nervous respect from all the other males and the females, until, of course, eventually the males begin to challenge him. But then the other kind of leader is one who is followed because the other chimpanzees trust him and want to follow him. And I think that's where we can learn from them, because so many of our leaders today fall into the aggressive, dominating category.
Welcome to my podcast. I'm Heidi Hauer, a health and life coach, here to guide you to embrace health, happiness, and true fulfillment alongside professional success. It's a huge pleasure and incredible honor to welcome to my podcast a global icon, a woman who has inspired me since my childhood. I'm pretty sure you've come across her and are more or less familiar with her work. Drum rolls. Dr. Jane Goodall, DBE. Allow me to share a little bit about her life and her work with you before we dive into the interview. She's the founder of the Jane Goodall Institute and UN Messenger of Peace. She's a world-renowned ethologist and activist inspiring greater understanding and action on behalf of the natural world. Dr. Jane is known for groundbreaking studies of wild chimpanzees in Gombe Stream National Park, Tanzania, which forever changed our understanding of our relationship to the rest of the animal kingdom. This transformative research continues today as the longest-running wild chimpanzees study in the world. Jane's work builds on the scientific innovations, growing a lifetime of advocacy, including trailblazing efforts through her international organization, the Jane Goodall Institute, which advances community-led conservation, animal welfare, science, and youth empowerment through the Roots and Shoots program. In 2021, Jane was a recipient of the Templeton Prize, and her latest book is The Book of Hope, a survival guide for trying times. She also has a podcast, the Jane Goodall Hopecast. Jane is a global icon spreading hope and turning it into meaningful, positive impact to create a better world for people, other animals, and the planet we share. In a previous podcast episode, I've shared why I'm so touched and inspired by her work. You may want to listen to that. But now, let's dive into the interview.
I've read many books of you, but the one that I particularly would like to talk to you about is the latest, the most recent book that you have published about hope. And that's why I'm very inspired by everything that you do and would love to dive into that. So in the Book of Hope, you describe hope as a survival instinct. So where does hope come from? Is it innate or accessed through divine or even spiritual sources? And is it something that we can train in order to strengthen it? Or what's your experience in that area?
Well, I think, you know, because the world is such a mess right now, politically, socially, and terribly wrong environmentally, people are losing hope. And if we all lose hope, then we're doomed, especially if young people lose hope. So I think hope is probably something we're born with, but it can be snuffed out by sufficiently horrible environmental or social pressures.
And in your book, you name four reasons why we can still hope in these trying times. You say it's the amazing human intellect, the resilience of nature, the power of young people, and the indomitable human spirit. Which of these four reasons gives you personally the strongest reason to hope, and why?
They're all together. I like thinking holistically. And I think when I take all of them together, it makes the most sense. So I wouldn't single out one really more than another.
It's the combination.
Yeah, combination. But it's most important for the young people because, you know, as I say, if they lose hope, we've had it. They're the next generation growing up, facing the mess that we've made of their future.
On the website of the chain Goodall Institute, it says that everything is connected and that everyone can also make a difference. What does everything is connected mean to you, and how have you personally experienced this wisdom?
Well, I learned about the interconnectedness of living things when I was in the rainforest studying the chimpanzees and realizing that each species has a role to play and they are all interconnected. So as we begin losing one species after another, each one with its role to play, we weaken that ecosystem. And if enough species vanish, plant or animal, then that ecosystem will collapse. And I think the important thing to realize is we are part of the natural world. We're not separated from it. Many people living in cities don't have an opportunity to connect with nature. And that's actually not good for their physical or mental health. And the thing is that we actually depend on the natural world for our survival because it gives us food and water and clothing and, well, everything. But it's healthy ecosystems that we depend on. And if we go on destroying them at the current rate, then indeed it will be a bad lookout for future generations. And so, you know, if you lose hope, hope that we can move ahead, hope that we can slow down climate change, slow down loss of biodiversity, stop war and all those other terrible things, then if you lose hope, you become apathetic, you do nothing. And if we all start doing nothing, then indeed there is no hope. So hope is something active. So I like to think of humanity at the end of a very, very long, dark tunnel. And right at the end, there's a little star shining, and that's hope. But it's no good sitting at the mouth of the tunnel and just wishing that star would come to us. No, no, we have to roll up our sleeves and climb over, crawl under, work around all the obstacles that lie between us and the star, like climate change, loss of biodiversity, intensive farming, killing the soil with pesticides and herbicides, polluting the ocean with artificial fertilizer, and on and on and on with all those different problems. And good news, there are people working to solve each one of the problems, the ones I mentioned and all the others. Sadly, they're so often working in their own little narrow vision of I've got to solve my problem without thinking, if I solve this problem, how will it affect other people, other problems? And so this holistic thinking is so important. We need to work together.
Mm-hmm. I think you describe yourself as a naturalist who believes that there is a bigger force that is that we are also embedded in, and that there is some deeper truth and wisdom about life and the world. How have you experienced that out in the rainforest force?
Well, when I'm alone in nature, then I just feel a strong connection to a great spiritual power. And, you know, some people don't believe in that. They just believe everything begins and ends with our physical selves. And I'm not going to try and argue with them. But for me, it's a conviction that there is something beyond our physical selves. And that gets me through difficult times. It seems to me that I was born with a mission, a role to play in life. And it's getting more and more difficult because I'm getting busier and busier, even as I get older and older. So sometimes I feel like looking up and saying, look, you got me to do this. For pity's sake, help me. I'm tired.
And you have every right to be so. I mean, what you've contributed is just incredible and very humbling to see all the work that you've done. Very beautiful.
But you know, I mean, there have been times when I'm too tired to speak, and somehow the tireder I am, the more I get some kind of help, words coming into my head. And twice it's been actually very scary because I've stood outside myself and looked and heard myself speaking. And I think, gosh, I've got to get back quickly because, you know, I don't know where this other voice is going to take me. I've got to take control of it, whoever it is. It's quite scary.
But clearly shows you are guided and you have some support. That is beautiful. Leadership is a big topic, or a new kind of leadership. And in my work, I'm always looking, how can we leverage our intuition and our authenticity to have more impact in the way we lead ourselves and other people? Do you feel there is something we can learn from the animal kingdom when it comes to leadership?
Yep, I do. Because in chimp society, there are two kinds of leader. There's what we call the alpha male, the one who dominates all the others, the one who gets nervous respect from all the other males and the females, until, of course, eventually the males begin to challenge him. But there are two kinds of alpha males. There's one who gets to the top through brutal aggression, and he usually doesn't last very long. And there's ones who get to the top through forming alliances, and they don't challenge senior males unless their ally is with them. And then they tend to last much longer. They have more intelligence. They're more strategic. But then the other kind of leader is one who is followed because the other chimpanzees trust him and want to follow him. And I think that's where we can learn from them, because so many of our leaders today fall into the aggressive dominating category.
Feels like we still have to learn a lot. Through the Roots and Shoots youth program, you are cultivating local livelihoods in harmony with nature in nearly 100 countries. And I presume there have been a lot of wonderful stories that touched your heart and that keep you going on your mission. Is there one in particular that you would like to share, or that you think is a good example for this wonderful program?
Well, there are two, actually, that I'd like to share. One is from the Democratic Republic of Congo. You know, there's always conflict there because in the east it's a mineral-rich area. And this was the very first Roots and Shoots group to be started in Goma. And the children decided, because Roots and Shoots, the kids get to decide what they want to do. They decided that they'd seen a hill that used to be sacred and covered with trees. They wanted to put the trees back. Well, their mentor had to get permission, because it was always in that part of the world, there's always one military or another. They're having conflict and driving each other out. So he went to the commander at the time, who said, well, it's a stupid idea, which it was, because the hill was much further away and bigger than the children realized. But he said, oh, well, there's no harm in it, but I'll have to send soldiers with you. So now you imagine about 15 children aged between 9 and 13, 14, and they've got little saplings, and the way is long, and they're very tired. And with them are four big Congolese soldiers with AK-47 rifles over their shoulders. And they get to the hill. The children start trying to dig the ground, and it's very hard. And the youngest one, a little girl, starts to cry because she can't make the hole for her tree. And after a little while, a few minutes, one of the soldiers lays his gun against a tree and goes to help her. And within the next 15 minutes, all the soldiers had laid down their guns and were helping the children to plant trees. And to me, that's very, very symbolic.
Wow, what a powerful story.
And then the other one, I wanted to find out if Roots and Shoots could grow in the inner city among the very poor children. So one of the schools where we introduced it was the second poorest school in America, public school, and it was mostly, well, almost entirely black kids and Latino. And so I went to the school and I gave a lecture. And it looked as though it was useless, that children didn't seem to pay attention. They were mostly younger brothers and sisters of gang members. They had hoods over their heads. And there were teachers walking up and down the aisles. I learned afterwards they were looking for knives. Today it would be guns. Anyway, so I thought, well, I tried. And I showed slides. And one of the slides I showed was a chimpanzee dressed up for the circus. And I said, this is, you know, this is not the way to treat chimpanzees. It's disrespectful. And the sort of, well, okay, I did my best. A year later, I was invited back. And the teacher, their teacher, and the principal were there. And they had tears in their eyes. Before the kids came in, they said, Dr. Goodall, I know you've seen more sophisticated presentations, but these children have never presented before. So one of the groups was Latino, and they created a little skit. They wanted to get rid of styrofoam from their lunch boxes. And one was the head of the styrofoam company, and the other were Roots and Chutes, you know, talking about the environment. And it was so good, they got to show it in front of the mayor, and styrofoam was removed from their lunch boxes. But the most amazing was a little boy, Travis, and he was about 11 years old. And the teacher told me, you know, when you came and gave your talk, he hardly ever came to school. He always had a hood over his face. He never spoke. And now this Travis is standing upright before me, no hood. And he said, me and my friend, we decided we wanted to do the animal part of Roots and Shoots because I like animals. And I saw a cereal package and it had a picture of a chimpanzee dressed up and he was smiling and saying he liked the cornflakes. So he said, I remember you saying that when a chimp makes that face, it's fear and not happiness. And that you said it was disrespectful to dress them up. And so I wrote to you and you wrote back and you said, yes, Travis, that's right. That's when I decided to take action. So wow. He and his friend wrote to Kellogg's. And of course, he didn't realize lots and lots of other young people were writing as well. But he got a letter back saying, Mr. Travis, whatever, thank you for your letter. And the package was removed from circulation.
Wow. So impressive. The ripple effect. And yeah, what that inspirational spark can bring out. Wow. Two very powerful stories.
They are.
You've credited your mother very much also for your career, for being able to follow the path that you do. Do you have any tips for parents in how they can support the mission of Roots and Shoots, which is to encourage children to implement this practical positive change that you've just described so beautifully with those two examples? What can parents do to inspire that spark of activism for the planet in them?
Well, actually, very often it's the children who inspire the parents. But basically, the most important thing a parent can do is to support the child. So when I decided age 10, I would go to Africa, live with animals, wild animals, and write books about them, everybody laughed. How will you do that? Africa's far away. There's a war raging. You don't have any money, which was true. And you're just a girl. Why don't you dream about something you can achieve? But my mother, she said to me, Jane, if you really want to do something like this, you're going to have to work really hard, take advantage of every opportunity. And if you don't give up, hopefully you find a way. So, you know, I just feel like you have a little boy and he's, say, 4 years old and he decides, aged four, I'm going to be an engine driver. And so many parents, particularly fathers, will say, oh, don't be silly. You won't be an engine driver. You'll be a doctor like daddy or something like that.
Mm-hmm.
The child say, oh, my goodness, you'll be a fabulous engine driver. Give him support and he'll change. as he gets older, but let him feel that he's a special person.
This emotional support and motivation and not crushing the dreams when children are small. Mm. Your mission is clearly to save the world. You said you're only retiring when that mission is completed. Mm-hmm. How do you balance that passion for activism and change and that strength inside of you with also taking care of yourself?
Well, I'm afraid that I don't look after myself or care for myself. Luckily, other people do, so I don't have to worry about it. You know, if you think you have a mission and you're working as hard as you can to accomplish it, and I think we all have a role to play, quite honestly, but being 90 in 2 months, I don't know how much longer I have. So when people say, oh, you're nearly 90, you should slow down, I say, no, I've got to hurry up because there's less time to try and work, to achieve as much as I can before I move on to somewhere else.
It's really inspiring.
My grandmother had a favorite text in the Bible. You know, her husband was a congregational minister. I never met him. He died before I was born. But her favorite text was, as your days, so shall your strength be. Mm. In other words, you will rise to the challenge.
Very beautiful. Is there anything that you would say, looking back, you are most proud of?
It's two things jointly. One is Roots and Shoots. I think, that now in 70 countries, growing all the time, kindergarten, university, even adults now, like the staff of big corporations. And, the last group I was in, the Brazilian Amazon, in the middle of the deep, dark jungle, and a group from little children from 6 tiny villages have started a Roots and Shoots group with some support from outside. And so Roots and Shoots, well, they're changing the world even as we speak. Mm-hmm. And then the other is when I went to Cambridge University, because Leakey said I had to get a PhD. And I was nervous, and I was told, you've done everything wrong. You should have given the chimps numbers, not names. You can't talk about personality, mind, or emotion, because those are unique to us humans. In fact, they actually believed there was a complete line between us and all the rest of the animal kingdom. And fortunately, when I was a child, I had a wonderful teacher, and that was my dog, Rusty. And he taught me in this respect, those erudite professors are completely wrong. And we are not the only sentient and intelligent feeling beings on the planet. And so I just went on quietly talking about the chimps as they are. My first husband's film began going around the world. So as usual, I didn't confront the professors mm-hmm. because I don't think people listen when you get cross at them. So gradually, they themselves realized they'd made a mistake, and now we can study in university animal personalities. Animal intelligence is a hot topic.
And so my final question, which I always ask each one of my guests, is if you had one message to share, what would that be?
Remember that every day you live, you make some impact on the planet, and you can choose what sort of impact you make. And of course, that doesn't apply if you're living in poverty or if you're a refugee. You can't really make that choice. That's why alleviating poverty is so very, very important. For the people who are listening, every day, each one of you lives, you're making an impact. So please choose wisely and think of the next generation and not just immediate benefit.
Beautiful. What a wonderful statement to close this interview with. I'm so pleased we've had this opportunity to talk, and I wish you all the very best.
Thank you.
Thank you.
This interview has really touched my heart, and I hope it also leaves you inspired. I would now like to show you how this calling of Chain translates into the work on the ground and what that specifically means for the Jane Goodall Institutes across the world. You will now hear a brief interview with the managing director of the Jane Goodall Institute in Austria. To all of you who do not understand German, please forgive me, but this last part of this episode will be in German. I say goodbye to you and I hope you will soon listen in on another interview with a fascinating, inspiring woman. Goodbye. Und damit machen wir jetzt auf Deutsch weiter. Ich begrüße ganz herzlich bei mir Doris Dienst-Schreivogel. Sie ist Co-Geschäftsführerin des Jane Goodall Instituts in Österreich. Die Marketing- und PR-Fachfrau war 2010 zum ersten Mal mit dem Jane Goodall Institut in Uganda. 2013 begann sie dann bei der Organisation zu arbeiten und 2016 wechselte sie dann in die Geschäftsleitung. Für sie ist Arbeit tatsächlich mehr Berufung als Beruf. Jetzt geht's zum Interview. Das Jane Goodall Institut Österreichs gibt es nun schon seit 20 Jahren. Du leitest gemeinsam mit deiner Co-Geschäftsführerin Diana Leitzinger seit einigen Jahren ein Team von derzeit 9 Frauen, die in Teilzeit arbeiten. Wie klappt das mit der Zusammenarbeit und wie kann man sich den Alltag bei euch vorstellen?
Vielen Dank, dass ich hier mit dir dieses Gespräch führen darf. Ich freue mich sehr. Weißt du, in einem Team, in dem viele von den Kolleginnen räumlich getrennt sind, ist ein kontinuierlicher Austausch extrem wichtig. Ja. Wir haben ein kleines Büro in Wien mit 2 fixen Arbeitsplätzen und 2 Variablen. Das heißt, unsere Kolleginnen sind immer herzlichst willkommen. Der größte Teil unserer Kolleginnen arbeitet im Homeoffice, von Passau über das Mostviertel, Graz und natürlich dann in Wien. Wir haben 14-tägige Teamcalls, in denen wir uns austauschen. Die dauern meistens 2,5 Stunden, wo jeder aus seinem Bereich erzählt, was in den letzten Tagen passiert ist und Wochen und wo es Überschneidungen gibt. Und dann gibt es natürlich einen Austausch in den Arbeitsgruppen. Was uns viel weiter geholfen hat, sind Klausuren. In den letzten Jahren haben wir uns immer 2 Tage ganz bewusst Zeit genommen als Team, begleitet, zu ganz unterschiedlichen Themen, Bereichen zu arbeiten. Das ging von der Strategieentwicklung über neue Projektansätze bis hin zu internen und externen Kommunikationsthemen. Also wirklich, was uns als Team ausmacht, wo wir uns verbessern können, wo Strukturen geändert werden können. Ich finde, unser Team ist genauso strukturiert, dass an jedem Platz eine Expertin sitzt. Und das finde ich ganz, ganz großartig und toll. Wir haben Biologinnen, wir haben Kommunikationsexpertinnen, wir haben jemanden aus den sozialen Bereichen. Also dieses Team fügt sich so perfekt zusammen. Wir sind alle ganz unterschiedlich, aber trotzdem, diese Gegensätze machen es aus und das schweißt uns als Team zusammen. Ja. Und die letzten Jahre waren ja nicht so super easy. Und da haben wir auch gesehen, dass wir trotz der Rahmenbedingungen extrem gut funktionieren. Was bei uns auch ganz wichtig ist, ist das Vertrauen und die Flexibilität. Gerade wenn man nicht tagtäglich zusammensitzt, ist das wirklich auch so eines der Anker, die wir haben, Vertrauen und Flexibilität im Team.
Sehr schön. Und ihr habt ja so ein tolles Magazin, das habt ihr zum 20. Geburtstag euch, da präsentiert ihr euch ja auch. Und man spürt wirklich raus, dass ihr alle für die Sache brennt. Und dieses verbindende Element ist natürlich auch, diese gemeinsame Mission voranzutreiben. Und also da ist so viel Herzlichkeit steckt in diesem Magazin, dass das wahrscheinlich auch ein Schlüsselerfolg ist, oder?
Ja, das Magazin war so ein großer Wunsch von einigen von uns, das zu machen. Es heißt Be Inspired und wir hoffen, dass wir unsere Leserinnen wirklich inspirieren können in diesem Magazin. Angefangen hat es mit der ersten Ausgabe, dass wir so ein bisschen uns vorgestellt haben, wer wir sind, wie sind unsere Projekte, warum tun wir die Projekte. Das zweite war dann auch eher in der Projektarbeit und in den unterschiedlichen Fragestellungen, die sich natürlich in unserer Arbeit auftun. Und das Magazin, das du jetzt angesprochen hast, das war die 3. Ausgabe, das war anlässlich 20 Jahre Jane Goodall Institut und da haben wir unsere Geschichte erzählt, da haben wir die Geschichte der Projekte erzählt, die Geschichte des Instituts erzählt, mit Jane ein großes Interview gemacht und jeder, der es nachlesen will, es gibt es natürlich online auf unserer Website. Und wir planen gerade die 4. Ausgabe heuer und da geht es natürlich um ihren 90. Geburtstag.
Toll, wunderbar. Die Cengural-Organisation besteht ja aus fast 35 unterschiedlichen Büros weltweit. Ihr seid ein sehr erfolgreiches innerhalb dieser Organisation. Welche Projekte werden jetzt speziell von Österreich heraus unterstützt und finanziert?
Ein bisschen vielleicht zur Organisation der Cengural-Institute. Vielleicht ist das ganz spannend auch für Hörerinnen zu wissen. Wir sind ein eigenständiger Verein in Österreich und viele der Institute sind genauso strukturiert. Wir arbeiten natürlich projektübergreifend in der Kommunikation, im Marketing etc. zusammen. Das ist ganz wichtig und natürlich auch sehr sinnvoll. Das macht uns auch aus. Wir haben unterschiedliche Calls und unterschiedliche Komitees, in denen wir wirklich uns weltweit austauschen. Die Projekte, die wir machen, sind schwerpunktmäßig in Uganda, in Burundi, in Tansania und Senegal. Und unsere Arbeit besteht eigentlich aus zwei Säulen. Das eine ist Fundraising in Österreich, eben für diese ostafrikanischen Länder, die ich gerade erwähnt habe. Und auf der anderen Seite haben wir das Kinder- und Jugendprogramm Roots and Shoots, wo wir Bildungsarbeit in Österreich an Schulen, aber auch für Kinder und Jugendliche anbieten. Unsere Projekte gehen von Schimpansenschutzprojekten über große Aufforstungsprojekte. Wir haben in den letzten Jahren über 4 Millionen Bäume gepflanzt, das weiß man vielleicht auch nicht. Und ein Bereich, der nicht so bekannt ist eigentlich für das Cengural-Institut, ist der Bereich der Bildungsarbeit, in dem wir zwei Projekte haben. Das eine heißt Clever Girls. Hier werden Mädchen und junge Frauen unterstützt im Erwachsenwerden. Und das zweite ist eines unserer Herzensprojekte. Wir unterstützen Batwa, das Volk der Batwa-Pygmäen, wo über 30 Kinder die Möglichkeit haben, eine Schule zu besuchen, eine Ausbildung zu bekommen. Und was vielleicht auch ganz spannend ist, alle unsere Projekte sind holistisch angesetzt. Das heißt, Mensch, Tier und Natur spielen in all unseren Projekten eine Rolle. Und die meisten Projekte sind aus dem Schimpansenschutz heraus entstanden. Also da schließt sich auch wieder die Geschichte zu Jane oder da, wo Jane herkommt, aus dem Schimpansenschutz.
Aber der Gedanke ist eben der ganzheitliche und so garantiert sie wahrscheinlich auch den langfristigen Erfolg, oder? Also nur wenn alle Elemente auch gut zusammenspielen, gemeinsam gefördert werden und sozusagen das Umfeld sich mitentwickelt, dann ist für alle mehr gesorgt, als wenn man sich nur auf
Absolut.
einzelne
Und
Elemente.
eine ohne das andere funktioniert nicht. Und das hat schon Jane, sagt Jane seit Jahrzehnten. Und das ist wirklich einer unserer Ansätze, alles in einem holistischen Ansatz zu betrachten und zu sehen und auch zu bearbeiten. Und wenn ich sage, wir arbeiten vor Ort, dann sind das natürlich meine Kolleginnen und meine Kollegen in Uganda, die dort die Expertise haben, die dort aufgewachsen sind, die auch wissen, wie diese Projekte am besten konzipiert werden sollen, wie man zusammenarbeitet, wie Arbeit funktioniert. Also da haben wir auch großes Vertrauen in die Kolleginnen vom Cengural-Institut in Uganda, mit denen wir ganz eng zusammenarbeiten.
Erinnert mich lustigerweise natürlich auch an meine Arbeit, aber da geht es mir um Body, Mind, Spirit und die Ganzheitlichkeit, die jeder Mensch für sich erlebt. Aber hier sieht man, dass das natürlich in der Natur, im Großen und Ganzen in der Gemeinschaft genauso funktioniert. Alles ist irgendwie miteinander verbunden. 3. April 2024 in diesem Jahr feiert Jane Goodall ihren 90. Geburtstag. Und das ist beeindruckend aus mehrerlei Hinsicht. Zum einen habe ich sie vor kurzem ja in Zürich auch live erlebt und die Agilität und Vitalität, die sie ausstrahlt, ist einfach unglaublich beeindruckend. Was darf man erwarten in diesem Jahr um diesen Geburtstag herum?
Wie wir angefangen haben, über Janes 90. Geburtstag nachzudenken, haben wir tausende Ideen gehabt, die da gesprudelt sind, weil es gibt so viel, wo wir ansetzen können. Ich verrate jetzt ein bisschen was. Wir haben es ja noch nicht so kommuniziert, wir haben es jetzt ein bisschen angeteasert, aber wir werden am 3. April, das ist ja wirklich der Geburtstag von der Jane, ein Geburtstagsfest für Jane machen. Sie wird leider nicht persönlich dabei sein können. Das ist sehr schade finden, aber verstehen, aber wir werden sie auf jeden Fall hochleben lassen. Rund um ihren Geburtstag werden wir eine Auktion haben mit 9 außergewöhnlichen Artikeln, auch von der Jane signiert. Und auch ein persönliches Gespräch mit der Jane wird zu ersteigern sein. Also wir haben uns wirklich auf 9 konzentriert. Wir spielen da ein bisschen mit 90-9. Wir sind am Erstellen eines Fotoalbums, in dem wir Janes Lebensgeschichte abbilden werden und wir laden dann unsere Spenderinnen und unsere Begleiterinnen und jeder, der sich mit dem Jane Goodall-Institut oder mit der Jane irgendwie verbunden fühlt, ein, Geburtstagsgrüße zu schicken, und die hängen wir in das Album noch dazu rein. Also das wird dann ein Fotoalbum von der Jane und ihrem Leben, aber auch eines mit den Glückwünschen. Ich denke, das wird eine ganz schöne, ein ganz schönes Zusammenspiel werden. Und wir
Wunderschön.
haben Gespräche geplant mit Persönlichkeiten und mit Wegbegleiterinnen von der Jane, die wir dann auch auf unseren unterschiedlichen Kanälen präsentieren werden und ja, spielen werden. Natürlich haben die Roots in Schutzgruppen einiges in Planung. Und da bitte ich jetzt alle, die zuhören und uns alle ein bisschen die Daumen zu drücken. Wir sind gerade in Verhandlung mit Jens Büro. Vielleicht kommt sie Ende des Jahres doch noch nach Österreich und wir können dann gemeinsam sie noch hochleben lassen. Das wäre auch sehr schön und es würde uns wahnsinnig freuen.
Oh, das ist schön. Ja, da drücken wir jetzt alle gemeinsam die Daumen, dass das auch wirklich wahr wird. Gibt es über direkte Spenden noch Möglichkeiten, grundsätzlich bei euch sich ehrenamtlich zu engagieren oder eure Organisation zu unterstützen?
Ja, es gibt einige Möglichkeiten. Ich würde gern bei den direkten Spenden anfangen, weil du das jetzt auch angesprochen hast. Direkte Spenden sind für eine Organisation essentiell wichtig, weil mit dem können wir planen und so können wir auch wirklich Projekte über einen sehr langen oder einen längeren Zeitraum gut finanzieren. Entweder kannst du bei uns direkt spenden, du kannst aber auch eine Patenschaft abschließen. Wir haben Patenschaften für die Kinder, denen wir den Schulbesuch ermöglichen. Wir haben die Schimpansenpatenschaften, wir haben Baumpatenschaften. Da gibt es halt die unterschiedlichen Möglichkeiten. Spenden ans Jane Goodall-Institut Österreich sind steuerlich absetzbar. Wir tragen seit Jahren das Spendegütesiegel, um hier auch wirklich nach außen ja, zu zeigen, dass uns das Geld, das wir bekommen und die Spenden, die wir bekommen, wichtig sind und dass wir auch wirklich gut damit umgehen. Es gibt viele Firmenkooperationen, die wir haben. Da gibt es die Möglichkeit, in Projekte, die zum Unternehmen passen, auch zu spenden. Wir auch dann natürlich anbieten, dass ein Unternehmen dann im Bereich des Marketing und der Kommunikation mit dem, was es tut, auch hinausgehen kann in der internen und externen Kommunikation. Es gibt regelmäßige Updates von uns, Texte und Fotos, und dass auch das Unternehmen, mit dem wir dann arbeiten, einen Überblick hat, was in dem Projekt passiert. Wir haben ein ganz großes Pool an Ehrenamtlichen, die uns in unterschiedlichen Bereichen unterstützen, vorrangig bei Veranstaltungen. Sind sie echt eine unerlässliche Stütze. Wir könnten nicht solche Veranstaltungen, wie wir es in den letzten Jahren gemacht haben, ohne unseren Ehrenamtlichen machen. Das würde nicht funktionieren. Aber es gibt auch Ehrenamtliche, die uns helfen bei Übersetzungen, beim Korrekturlesen unserer Drucksorten, oder sie stellen uns ihr Know-how in den Bereichen, in denen sie Expertinnen sind, auch zur Verfügung. Es gibt eine junge Frau, die uns immer wieder Karten zeichnet, weil sie Grafikerin ist und weil sie gerne malt, also die wir dann auch verwenden können. Also es gibt ganz unterschiedliche Dinge, die wir dann immer je nach Expertise zusammenstellen können. Und dann gibt es Menschen wie dich, die das Jane Goodall-Institut oder die Jane Goodall und unsere Arbeit gut finden und uns in ihrem Netzwerk vorstellen und bekannt machen. Ja, und das ist unheimlich wertvoll, weil so erreichen wir auch neue Interessentinnengruppen, die unsere Arbeit toll finden, und vielleicht findet sich die ein oder andere oder der ein oder andere dann, der unterstützt oder auch zur Multiplikatorin wird, was uns auch wirklich viel weiterhilft und wofür wir sehr dankbar sind dafür. Und wenn es jemand interessiert, wir haben einen Newsbeitrag zum Thema Spenden mit 10 Tipps erstellt. Da steht auch ein bisschen drinnen, wie wir uns das wünschen und wie das gut umgesetzt werden kann.
Sehr gut, dann werde ich dann in den Shownotes auch inkludieren, den Link dazu. Fein. Ja, liebe Doris, vielen, vielen Dank. Faszinierende Arbeit, die ihr da macht und unglaublich wertvoll und wichtig. Ich drücke euch ganz, ganz fest die Daumen, dass dieses Jahr ein fulminantes, großartiges, bombastisches Jahr wird. Und freue mich natürlich schon sehr, wenn wir dann in Wien im Salon über all diese Dinge noch weiter im Detail sprechen können.
Vielen, vielen Dank für die Einladung.
Danke dir, Doris.
If you enjoyed this episode, please subscribe, leave a review, and sign up to my newsletter for freebies and regular inspiration.